Stimmlagen.
Stimmlagen.
Stimmlagen. Das Infomagazin der Freien Radios Österreich. Herzlich willkommen zu den Stimmlagen, dem gemeinsamen Infomagazin der Freien Radios in Österreich. Dieses Mal gestaltet von der Frosin-Redaktion von Radio Froh in Linz. Mein Name ist Veronika Ritter und die Themen heute sind Rechtsberatung des Autonomen Frauenzentrums und Ingame-Käufe von Jugendlichen. Frauen machen sich oft zu spät Gedanken darüber, wie sie im Alter oder bei einer Trennung abgesichert sind. Es gäbe verschiedene Möglichkeiten, in einer Beziehung für mehr finanzielle Gleichberechtigung zu sorgen. Das Autonome Frauenzentrum in Linz gibt dazu Auskunft. Eileen Yilmaz war bei der Pressekonferenz zum Thema und stellt im nächsten Beitrag die sogenannte präventive Rechtsberatung vor.
Das Autonome Frauenzentrum Linz stellt kostenlose Beratungen für Frauen zur Verfügung. Die Themen sind breit gefächert. Von Pensionssplitting bis zu Gewalt in der Beziehung. Frauenstadträtin Eva Schobesberger stellt gemeinsam mit Andrea Jobst-Hausleitner vom Autonomen Frauenzentrum die Beratungsmöglichkeiten vor. Das Angebot gibt es seit 2012 und es ist aus einer Idee heraus entstanden, im Rahmen des Mutter-Kind-Passes eine Rechtsberatung in Anspruch nehmen zu können. Dieser Vorschlag kann aber nicht verpflichtend umgesetzt werden und daher wurden dann die präventativen Rechtsberatungen eingeführt.
Das geht zurück auf eine Idee im Zuge der Erstellung des Frauenprogramms. Eigentlich war es gescheit, wenn man im Rahmen von dem Mutter-Kind-Pass einfach auch eine Rechtsberatung für die künftigen Mütter einführt, verpflichtete, dass die einfach auch wissen, welche Lebensentscheidungen haben welche langfristigen Konsequenzen in Bezug auf die Pension. Oder anders positiver formuliert, worauf kann ich achten, was sind so die Entscheidungen, die einfach mich auch perspektivisch absichern, wenn ich vielleicht eine Zeit lang nicht erwerbstätig bin, wenn ich mich der Familienarbeit widme. Und das, nachdem wir das natürlich nicht kennen in der Stadt Linz, dass wir irgendwas verpflichtend in den Mutter-Kind-Pass einschreiben, wo ich mir aber gedacht habe, die Idee ist super und ja, eigentlich sollte man das unbedingt machen, haben wir uns überlegt, was können wir stattdessen machen und sind eben dann auf diese gemeinsame Schiene gekommen mit der präventiven Rechtsberatung.
Eva Schobesberger spricht das Thema Gewalt gegen Frauen an und von wem sie sich mehr Unterstützung wünschen würde.
Das sage ich jetzt auch gleich, weil das was ist, was aus meiner Sicht nach wie vor viel zu wenig diskutiert wird. Wir besprechen das im feministischen Kontext, im Frauenkontext und da liegt seit vielen Jahren am Tisch, was zu tun ist. Was aus meiner Sicht notwendig ist, ist, dass Männer anfangen, Verantwortung zu übernehmen. Gerade wenn es um das Thema Gewalt geht, reden wir von Männergewalt, die gegen Frauen verübt wird. Und das zielt ja auf der politischen und auf der Verantwortungsträger Innenebene die Männer nach wie vor zurück und überlassen das den Frauen, da Lösungen zu finden. Und ich glaube, damit müssen wir aufhören. Männer müssen für dieses männliche Verhalten Verantwortung übernehmen, auf politischer und gesellschaftlicher Ebene.
Andrea Jobst-Hausleitner erzählt, dass Frauen oft erst dann eine Beratung in Anspruch nehmen, wenn die Beziehung zu Ende geht. Es kommt vor, dass Frauen die rechtliche Absicherung fehlt, wenn es um das Aufteilen gemeinsamer Anschaffungen wie dem Eigenheim geht.
Wir haben ganz viele Scheidungs- und Trennungsberatungen und ich habe mich oft gefühlt wie eine Feuerwehr, die am Ende gerade halt noch Feuer löscht und dass wir viel früher ansetzen müssten und dass wir ganz oft bei Trennungen, gerade auch bei Lebensgemeinschaften, auf das werde ich noch hinkommen, gehört haben, wieso hat mir das vorher keiner gesagt, warum, habe ich nicht gewusst, was das bedeutet. Was da einen Unterschied macht, ich habe Beratungen gehabt, wo in der Lebensgemeinschaft die Frau mit einem Blumentopf rausgeht aus der Beziehung, wo es ein gemeinsames, unter Anführungszeichen, gemeinsames Haus gab, gemeinsame drei Kinder und da einfach keinerlei Absicherung für die Frau da ist. Und ganz oft eben gehört habe, ja, ich habe das nicht gewusst. Ja, wir haben halt nicht geheiratet, weil wir uns gedacht haben, wir sind moderner und schon einen Schritt weiter, um dann festzustellen, wie schlimm das eigentlich am Ende ist.
Jobst Hausleitner erinnert sich zurück an die Anfänge des Pensionssplittings. Darunter versteht man, dass der Elternteil, der mehr arbeitet, Teile der Gutschrift am Pensionskonto an den Elternteil, der sich um die Kinder kümmert, überträgt. Das ist freiwillig und darum muss angesucht werden. Derzeit nehmen es nur wenige Paare in Anspruch. Bei den Beratungen würden viele Frauen sagen, dass sie nicht genug darüber gewusst hätten.
Das andere Thema war natürlich auch schon damals, dass es das Pensionssplitting schon seit 2005 gab und ich damals mal angefragt habe, wie es denn jetzt ausschaut mit dem Pensionssplitting und die Tabelle damals so ausgesehen hat in Wien, dass es Fälle gab, aber die zu über 90% Männer waren, also wo zugunsten der Männer gesplittet wurde. Also wo man gesehen hat, Männer, die Karenz gängen, die überlegen sich das wirklich richtig und schauen, dass sie dann auch abgesichert sind. Und das hat mich dann damals irgendwie so auf die Idee gebracht, wir müssen irgendwo früher ansetzen. Ich weiß, dass das schwierig ist und auch heute immer nur ich dann auch zu Frauen, die zu mir sagen, wieso wusste ich das nicht früher? Warum erfährt man das nicht? Ich dann frage, an welcher Stelle würde es mir denn zuhören? Das ist schon so ein Thema, das ich auch im Umfeld erlebe, dass mir jetzt auch Kolleginnen wieder unter junge Freundinnen sagen, nein, das wird schon passen und ja, ich bleibe daheim, ich will das ja auch, ich bleibe gern beim Kind daheim und das passt schon und das haben wir uns so ausgemacht. Aber wenn du halt dann genau vor Augen führst, was das für Konsequenzen haben kann oder zu dem Thema Verantwortung, ich sehe das ja auch so, dass wenn sich ein Paar entscheidet, ein Kind zu bekommen, dann sollten beide die Verantwortung tragen dafür. Und ich habe halt dann erlebt, oder wir haben erlebt in den Beratungen, die finanzielle Verantwortung bis in die Pension trägt aber eigentlich in der Praxis nur eine Person. Und das war dann so das Thema und dankenswerterweise ist das wirklich ganz schnell aufgegriffen worden. Und es hat natürlich gedauert, bis Frauen präventiv zu uns kamen. Also wir, damals gab es viel Öffentlichkeitsarbeit. Ein Vorteil war, dass die 2013 weil ja die Erstgutschrift zum Pensionskonto bekommen hat. Das war ein Riesenvorteil, weil da hat es genau eingepasst, das Projekt, und hat gleich mal einen Schwung gekriegt, weil mit diesem Pensionskonto Erstgutschriften viele Frauen mal geschnauft haben und gesehen haben, boah, wie schaut denn das jetzt aus? Das ist ja ein Wahnsinn, ich habe fast Pension. Und dann kamen über dieses Thema halt schon die ersten Frauen präventiv oder losgelöst von Trennung, Scheidung oder solchen Themen zu uns. Und die Pension, die Pensionsvorsorge, die Absicherung ist seitdem ein beständiges Thema. Also wirklich, das haben wir laufend auch völlig unabhängig von anderen, dass Frauen zu uns kommen und sagen, was kann ich da jetzt machen? Jetzt bin ich schon in Karenz gewesen, jetzt habe ich 5 Jahre Teilzeit, was kann ich machen, was gibt es für Lösungen, dass ich besser abgesichert bin.
Wie die Beratung zur Pensionsvorsorge von Frauen im autonomen Frauenhaus funktioniert, erklärt Andrea Jobst-Hausleitner.
Und was wir dann tun, was jetzt ganz praktisch aufgezeigt ist, wenn sie in Beziehung sind und zum Beispiel vom Pensionssplitting schon gehört haben, aber nicht wissen, wie sie das angehen sollen, dann ist unsere Vorgehensweise, dass ich mit der das einmal anschaue. Oft hat man dann finanziell eigenständige Nebeneffekte. Ich erkläre dir, wie man selber einen Lohnsteuerausgleich macht und nicht das über einen Mann machen lässt. Dann gewinnen wir schon viel, weil lange Zeit sind wir über die Arbeitnehmerveranlagung ins Pensionskonto eingestiegen, haben uns die Jahre angesehen, ob Geburt eines Kindes, wie sich das verändert, entwickelt. Und wir erklären Ihnen dann, wie man auch mit dem Partner in ein offenes Gespräch einsteigen kann, indem man eben bittet, dass, indem man sein eigenes Pensionskonto offenlegt, vorzeugt und den Partner bittet, auch seines vorzulegen. Und indem man halt dann drüber redet, schau, wie schaut denn das jetzt aus und was kann man denn da tun? Und über das sind viele Partner bereit, auch drüber zu reden. Und die haben auch Aha-Effekte und sagen, boah, das ist ja Wahnsinn, ja, das kann es ja so irgendwie wirklich nicht sein, das war ihnen nicht bewusst. Die Aufgabe ist, die Frauen wirklich gut vorzubereiten auf Argumente, wie sie das nicht nur sichtbar machen, diese Ungleichheit, sondern auch, wie sie argumentieren können. Wir haben immer wieder Frauen, die sie melden, sie haben das allein und selber probiert, sind zur Beratung gegangen, auch bei der PVA wurden eher abgeraten, weil das in Summe eher benachteiligend ist, weil es besser ist, wenn mehr Geld am Konto des Partners liegt, wo sich das besser aufwertet, also so über den Zinseszinseffekt, und man das doch nicht machen solle. Und da kommen halt wieder wir ins Spiel, indem wir sagen, ja, aber dann redet es den bei der PVA drauf an und erklärt es ihm das mit den Steuern. Weil wenn man das später die Pension aufteilt, dann hat man einen steuerlichen Effekt, der das auch wieder ausgleicht. Aber wichtig ist trotzdem, auch in der Beziehung eigene Pension zu bekommen. Da wird dann oft geredet, Ausgleich zu, wieso macht es denn? Die Frau bleibt wahrscheinlich, und das sagen sie einer Frau, die unter 40 ist, eh unterhalb der Ausgleichszulage, das bringt es doch gar nichts, weil die verliert eh immer die Ausgleichszulage. Dann komme ich wieder und sage, so ist das nicht, wenn wir uns verheiratet bleiben, kriegt sowieso keine Ausgleichszulage. Und eigentlich sollte das ja Absicherungsmaßnahme sein, auch für den Fall der Trennung. Aber darum geht es darum, die Frauen da wirklich gut vorzubereiten, ihnen die Argumente alle zu liefern, zu sagen, aber sie auch vorzubereiten, wenn es Gegenwind gibt. Und damit, glaube ich, haben wir relativ viel Erfolg und in letzter Zeit bereiten wir es auch eigenständig auf, diese Vereinbarungen. Und die werden oft auch nur mehr unterschrieben und abgegeben. Also da gibt es dann gar keine Diskussion mehr, sondern wir machen das in der Beratung so fertig, dass die abgeschickt werden und das war's.
Geld ist oft Thema bei den Beratungen des Autonomen Frauenzentrums. Auf viele Dinge könne geachtet werden, auch wenn man nicht verheiratet ist. Nur fehle den meisten Frauen das Wissen darüber. 2023 hat das Frauenzentrum 744 Stunden Beratung anbieten können.
Warum Frauen jetzt ganz allgemein präventiv kommen, ist eben der Fakt, dass man Familie gründet, dass man zusammenzieht. Nicht zuletzt in den letzten Jahren mit steigenden Kreditzinsen, auch wenn man vorhat, nicht zu heiraten, aber gemeinsam ein Häusl baut oder wenn eine Frau sagt, das habe ich jetzt gerade gehabt vor ein paar Tagen, die ruft an und sagt, ja, sie hat eine Lebensgemeinschaft und jetzt geht es darum, dass sie auf dem Grund, dem gehört der Mann, weil er für die Eltern gekriegt hat, ein Häusl bauen, es gehört aber dann alles ihm, aber die Bank, sie waren bei der Bank, sie soll jetzt mit dem Kredit unterschreiben. Und sie fühlt sich jetzt unsicher, ist das gescheit, was soll sie tun? Und das sind so Themen, also Kredit unterschreiben, gemeinsam, ist es gescheit, den Mietvertrag gemeinsam zu unterschreiben, ist es gescheit? Also da gibt es ganz viele Dinge. Und gerade bei der Lebensgemeinschaft, da gibt es echt viele Fallen, in die Frauen tappen. Und da kannst, ohne jetzt großmächtig zum Anwalt gehen zu müssen, einen Partnerschaftsvertrag zu machen, viele Möglichkeiten, wo Frauen auch ganz einfach darauf achten können, dass sie nicht in Fallen tappen, eben dass sie statt in der Lebensgemeinschaft als Beispiel nicht unbedingt den Blumentopf kaufen oder immer nur die Lebensmittel und für die Kinder alles zahlen und dafür sich nicht zum Beispiel an einer Kreditrate beteiligen. Das ist nämlich so der Klassiker. Frauen zahlen alles, das jeden Tag gebraucht wird und weg ist, von der Hygiene bis zum Lebensmittel, bis zum Kleidung der Kinder. Der Mann zahlt den Kredit und am Ende kehrt der Mann das Haus und ihr eben nichts. Und das sind also praktische Dinge, auf die man hinweisen kann. Ja, beteiligt euch an der Rate, teilt die sonstigen, die Haushalts-, die Lebenskosten gleich auf oder halt verhältnismäßig zum Einkommen. Dass es auch da Absicherungsmöglichkeiten gibt für die diversesten Risiken. Das ist auch so was, wo junge Menschen oft viel zu wenig hinschauen. Es kann passieren, dass der Partner, der das Haupteinkommen hat und den Kredit bedient, stirbt von heute auf morgen, dass der einen Unfall hat und dann sich nicht da steht mit nichts. Ja, das sind so Dinge, also Tod, Arbeitsunfähigkeit, Berufsunfähigkeit, also Arbeitslosigkeit, Berufsunfähigkeit. Das sind alles Dinge, auf die man bei solchen Beratungen hinschauen kann und wo man Stück für Stück jedes einzelne Risiko bis hin zur Trennung absichern kann und schauen, dass es dann besser ausschaut. Damit haben wir sehr viel Erfolg. Viele Frauen kommen auch deswegen, das muss ich jetzt, darf ich jetzt da auch sagen, weil die Mütter, jetzt haben wir schon eine Generation, unglücklich oder halt geschieden wurden mit sehr vielen Nachteilen, dann in der Armut oder von Armut bedroht sind und dass die dann sagen zu den Töchtern, bitte passt auf, schaut auf das, dass da eigentlich das nicht passiert. Das ist auch so, sagen uns viele Frauen, dass das der Auslöser ist für Beratung. Und der andere Punkt ist halt, dass sie das dann unter den Freundinnen im Umfeld herumspricht und viele dann bei so Lebensentscheidungen, die sie treffen, zu uns kommen. Und wir da wirklich einen sehr breiten Fokus umlegen. Das hat auch innerhalb der Kolleginnen, ist das wahnsinnig auf Begeisterung gestoßen, haben auch natürlich, also sie nennen das dann, ich habe jetzt eine Kollegin, die sagt, das ist die Optimierung, Ja, das ist die Rechtsberatung mit Optimierungsansatz.
Das war ein Beitrag zur präventiven Rechtsberatung des Autonomen Frauenzentrums. Falls Sie von diesem kostenlosen Angebot Gebrauch machen möchten, finden Sie die Informationen dazu auf der Webseite des Frauenzentrums unter www.frauenzentrum.at.
Stimmlagen. Das Infomagazin der Freien Radios Österreich.
Umsätze der Gaming-Industrie steigen in den letzten Jahren weltweit stetig an und sollten sich, laut Prognosen, in den nächsten Jahren auch noch weiter erhöhen. 2022 sind ungefähr die Hälfte dieser Umsätze aus sogenannten Mobile Games gekommen. Sie werden am Handy oder Tablet gespielt. Viele dieser Mobile Games sind kostenfrei zu erwerben, haben aber dann optionale Kaufmöglichkeiten innerhalb des Spiels, sogenannte In-App- oder In-Game-Käufe. In diesem Beitrag hören Sie von Magdalena Schlucker Eindrücke aus einer Pressekonferenz, in der eine Studie über dieses Phänomen präsentiert wurde.
Markus Meschig, ein Bildungswissenschaftler mit Schwerpunkt im Bereich Medienpädagogik, hat an der Universität Graz eine Studie mit dem Namen Insert Coin to Continue geleitet. Dabei sollten die problematischen Auswirkungen von In-App-Käufen auf Jugendliche näher beleuchtet werden. In einer Pressekonferenz mit Michael Lindner, dem Landesrat für Jugendschutz in Oberösterreich, hat er einige Ergebnisse der Studie präsentiert und erklärt, warum genau Jugendliche bei Videospielen überhaupt Geld ausgeben.
Die erste Frage, die uns wichtig war, war zu fragen: Hast du schon einmal Spiele gespielt, in dem Ingame-Käufe möglich sind? Und Sie sehen, 85% der Befragten haben gesagt, ja, ich habe bereits einmal ein Spiel gespielt, in dem sowas möglich ist. Auffällig ist dabei jetzt, dass es keinen großen Unterschied gibt zwischen weiblichen und männlichen Befragten, sondern nur einen kleinen Unterschied gibt. Ganz anders wird es bei der zweiten Frage: Hast du in den letzten 12 Monaten etwas in einem Spiel gekauft? Da sehen wir, dass fast 3-mal so viele männliche Befragte gesagt haben, ja, ich habe was gekauft, wie weibliche Befragte. Das heißt, das Phänomen ist bei männlichen Befragten offenbar deutlich weiter verbreitet. Insgesamt haben von den Spielenden 42% im letzten Jahr Geld in ein Spiel ausgegeben, was darauf hinweist, dass es kein Randphänomen ist, sondern sehr, sehr stark in der Mitte, also normalisiert ist, bei Kindern und Jugendlichen total normalisiert ist. Wichtige Frage war für uns natürlich zentral: Wie viel Geld wurde in den letzten 12 Monaten für Ingame-Käufe ausgegeben? Sie sehen auch hier, es gibt einen großen Unterschied zwischen männlichen und weiblichen Spielenden in dieser Richtung, dass männliche Spielende deutlich mehr Geld ausgegeben haben. Also sie haben nicht nur öfter Geld ausgegeben, sondern sie geben auch mehr Geld aus im Spiel. Und Sie sehen, der Durchschnittswert sind ca. 170 Euro pro Kopf und Jahr in Spielen ausgegeben worden. Das ist einmal nicht so überschreckend viel. 170 Euro im Jahr sind ca. 14 Euro im Monat. Das, ich würde sagen, das ist irgendwo noch taschengeldkonform. Es gibt aber Konzentrationen bei den Ausgaben. Und das sehen Sie, da die 80% der Spielenden, wenn Sie es ganz oben nachschauen, 80% geben unter 200 Euro aus. Und ein paar wenige geben sehr viel Geld aus. Und das haben wir uns genauer angeschaut, was es mit dem auf sich hat.
Die Jugendlichen, die zwar nur einen kleinen Teil der Erhebung ausmachen, aber durch besonders hohe Geldausgaben auffallen, werden als Risikospielende bezeichnet. Was genau diese Person ausmacht, erläutert Markus Meschig noch weiter.
Bei uns ist es so, dass 10% der Spielenden in unserer Erhebung 73% der Ausgaben verursachen. Das heißt, wir haben eine totale Verzerrung von den Ausgaben. Und unsere Frage war natürlich, wer sind diese 10%? Wir haben es jetzt mal als Risikospielender betitelt. Das ist eine Zuschreibung, aber ich gehe davon aus, wenn man sehr viel Geld ausgibt, dann ist ein gewisses Risikoverhalten damit verbunden. Und wir haben folgende Merkmale festgestellt. Wir haben gesehen, das sind Personen, die teilweise ökonomisch benachteiligt sind. Das heißt, es sind nicht immer Personen, die die finanziellen Möglichkeiten haben, so viel Geld auszugeben. Und die geben es trotzdem aus. Und wir haben, das ist zentral, Jugendliche, die stärker von Videospielsucht betroffen sind als die Allgemeinheit. Das heißt, wir haben eine Quote von 1 zu 5. Wir haben, wenn wir die Jugendlichen anschauen, die von Videospielsucht betroffen sind in unserer Erhebung, haben wir ca. eine Prävalenzrate von 1,8%. Ja, das ist ca. jede 10. Person. Bei den Risikospielenden, jede 50. Person, Verzeihung, ja, bei 2% sind ca. jeder 50. Person. Bei den Risikospielenden haben wir eine Prävalenzrate von 9,4%, das ist ca. jeder 10. Person, die von Videospielsucht betroffen ist. Und wir haben als Faktor, als Risikofaktor das männliche Geschlecht wieder ausgemacht. Also es ist wieder überwiegend männliche Personen betroffen.
Hier findet Markus Meschig Ähnlichkeiten zum traditionellen Glücksspiel.
Ein weiteres Feld, Geschäftsfeld, wo solche Ungleichverteilungen üblich sind, ist das klassische Glücksspiel. Und man kann sich diese Art der Ungleichverteilung rechnerisch darstellen lassen. Das haben wir gemacht und wir sind draufgekommen, diese Ungleichverteilung zeichnet sich genau gleich wie im klassischen Glücksspiel. Das heißt, wir haben einen ganz klaren Hinweis darauf, dass es da irgendwo glücksspielähnliche Mechaniken gibt, auch anhand der Ungleichverteilungen bei den Ausgaben.
Das ist aber nicht der einzige Hinweis auf Analogien zum Glücksspiel, die in der Studie festgestellt wurden. Bestimmte kognitive Verzerrungen, die häufig beim Glücksspiel auftreten, lassen sich auch bei einigen Kindern und Jugendlichen in Bezug auf Ingame-Käufe erkennen.
Es ist in der bei Glücksspielerinnen üblich, von Gewinnen groß zu berichten, Gewinne auszubreiten, der Freundschaften, Freunden, Freundinnen zu berichten, wie viel Geld man gewonnen hat. Es ist unüblich zu berichten, wie viel man verloren hat. Dasselbe findet man auch jetzt bei Ingame-Käufen. Es wird in WhatsApp-Gruppen, auf Discord, die Gewinne von Lootboxen ausgebreitet. Es wird immer verschwiegen, wie oft gezogen worden ist, bevor der Gewinn stattgefunden hat. Darüber hinaus gibt es noch ein Verhalten, das ganz klassisch fürs Glücksspielverhalten ist. Das nennt sich Chasing. Beim Chasing, zu Deutsch Jagen, wird immer dem Verlusten von einem Tag am nächsten Tag nachgejagt. Das heißt, wenn ich heute 1.000 Euro verliere, muss ich am nächsten Tag logischerweise wieder ins Casino, weil ich muss 1.000 Euro gewinnen, mindestens. Jetzt zeige ich Ihnen jetzt ein Interview-Zitat von einem 17-jährigen Jugendlichen, der nicht im Casino ist, sondern das Spiel FIFA spielt. Das regt mich schon auf, dass ich für das Geld nichts Gescheites bekommen habe. Probieren wir es noch einmal, vielleicht kriege ich es an dem zweiten Pack noch irgendwas, damit das Geld wieder reinkommt. Du willst einfach deinen Verlust irgendwie wieder reinholen, und irgendwann hast du einen so hohen Verlust, dass du das Geld eigentlich nicht mehr reinbekommst. Das ist Bilderbuch-Chasing-Verhalten, wie es aus dem Glücksspiel bekannt ist. Von einer 17-Jährigen ausgeführt im Spiel FIFA.
Ein Grund, weshalb Jugendliche Geld in Videospielen ausgeben, sind sogenannte Dark Patterns. Mit diesem Begriff sind bestimmte Mechanismen gemeint, die dazu verleiten sollen, innerhalb von Videospielen etwas zu kaufen. Es wird zum Beispiel die Knappheit oder begrenzte Verfügbarkeit bestimmter Inhalte vorgetäuscht, um zum Kauf zu ermutigen. Oder es werden bestimmte Zeitpunkte festgelegt, in denen besondere Belohnungen zu erwerben sind. Hinzu kommen aber auch noch einige andere Motive.
Es gibt persönliche Gründe, es gibt soziale und es gibt designbedingte Gründe. Es gibt persönliche Gründe, die schauen zum Beispiel so aus, dass sich Jugendliche etwas kaufen, in der Hoffnung, in der Erwartung, dass es nächstes Jahr mehr Geld sein wird, mehr Geld wert sein wird. Das heißt, man kauft sich ein Skin in Counter-Strike fast wie eine Spekulation, ja, und erwartet, dass es im nächsten Jahr das Doppelte wert sein wird. Wir haben soziale Gründe, das ist Statusgewinn ganz stark. Ja, also wenn ihr einen total neuen Skin habt, dann habe ich einen gewissen Status in der Peer Group. Druckgefühle, die damit verbunden sind aus der Peer Group, und Druckgefühle, die auch von Influencerinnen kommen. Sie kennen die Personen, mit denen Kinder und Jugendliche oft mehr Zeit verbringen als mit ihren Eltern und Freundinnen. Das sind Personen auf Twitch, auf YouTube, auf TikTok, auf Instagram, und die haben ihren Namen Influencerinnen nicht zu Unrecht. Ja? Die beeinflussen das Kaufverhalten von Kindern und Jugendlichen. Und es gibt designbedingte Motive, wie bereits erwähnt, diese Dark Patterns, diese künstliche Verknappung, die Sie früher gesehen haben. Die wirkt auch sehr stark auf das Kaufverhalten von Kindern und Jugendlichen, was wir nachgewiesen haben. Übrigens am allerstärksten von allen drei Kaufmotiven.
Zur Frage nach der Rolle von Eltern und Erziehungsberechtigten in dieser Thematik und die Handlungsmöglichkeiten, die es gibt, wenn Kinder zunehmend Geld in Videospielen ausgeben, sagt Markus Meschig noch Folgendes.
Geldausgaben in Videospielen sind ein Thema, das ein sehr junges Zielpublikum in erster Linie betrifft. Es gibt zwar viele Erwachsene, die das machen, aber das ist dann eher so ein Thema, über das nicht laut gesprochen wird. Gesprochen wird darüber hauptsächlich bei Kindern und Jugendlichen. Und das führt auch dazu, dass viele Eltern und Erziehende sich mit dem Thema sehr unsicher sind und dabei Unterstützung brauchen. Für gewöhnlich sind jüngere Kinder sehr gerne bereit, Auskunft zu erteilen über ihr Ausgabeverhalten. Bei den Jugendlichen hat es dann oft so Autonomiebestrebungen, wo das nicht mehr so interessant ist, mit den Eltern sich darüber zu unterhalten. Sollten Kinder und Jugendliche viel Geld ausgegeben haben in Videospielen, kann man sich an die Arbeiterkammer Konsumentinnenschutz wenden oder an die Internet-Ombudsstelle, die sehr erfolgreich sind dabei, diese Geldmenge wieder zurückzuverlangen. Suchtverhalten ist ganz klar im ICD-11 definiert als Gaming Disorder mit 3 Kriterien. Die jugendlichen Personen selbst, die da betroffen sind, haben oft wenig Problemeinsicht. Meistens sind es die Eltern, die dann Beratungsstellen aufsuchen und die einen Leidensdruck wahrnehmen. Bei den Jugendlichen kommt der Leidensdruck erst viel später, in den 20er, Anfang der 20er Jahre meistens.
Aus dieser Problematik heraus wurden schließlich klare Handlungsableitungen an die Politik formuliert, die Michael Lindner als Landesrat für Jugendschutz genauer ausführt.
Und es wird dann eine Mischung notwendig sein aus meiner Sicht, aus präventiven Maßnahmen, aus regulatorischen Maßnahmen, aber auch sozusagen als Aufforderung und Appelle auch an die Spielehersteller, mit manchen Mechanismen mehr Schutz zu gewährleisten. Erste Ansatzpunkte haben Sie in der Studie sozusagen erwähnt und auch ausgearbeitet. Das ist aus meiner Sicht einmal vordringlich, Lootboxen als Glücksspiel im Bundesglücksspielgesetz auch klar abzubilden und damit auch für Minderjährige zu untersagen und zu verbieten. Es wird, und wir haben es in den Studienergebnissen auch gesehen, dass es vor allem die Guthabenkarten sind, mit denen diese Ingame-Käufe bei den Digitalspielen gekauft werden. Es wird auch ein bundesweit einheitliches Mindestalter für den Kauf von Guthabenkarten brauchen. Ich glaube, da ist es wichtig, sozusagen, dass hier die Bundesregierung koordinierend das auch in die Hand nimmt und wir österreichweit ein einheitliches Mindestalter von 18 Jahren bei Guthabenkarten auch umsetzen sollten. Und es wird in den nächsten Jahren dann auch darum gehen, dass wir vor allem bei den Erziehungsberechtigten, bei den Familien noch mehr an Bewusstseinsarbeit und Aufklärungsarbeit machen müssen, damit auch Erziehungsberechtigte wissen, wenn sie Smartphones oder Tablets zur Verfügung stellen ihren Kindern, was dann damit an Mechanismen bei Online- und Digitalspielen auch sind. Das wird sozusagen auf jeden Fall zu verstärken sein. Wir sehen das bei uns im Jugendschutz des Landes, dass die Nachfrage nach Workshops, wir haben das Angebot Smartphone, aber sicher, dass die Nachfrage stark ansteigt, noch Schulungen, noch Workshops. Wir haben im vergangenen Jahr 13 Workshops mit 221 Schülerinnen und Schülern nachgefragt gehabt und haben im letzten Jahr jetzt schon über 1000 Schülerinnen mit 64 Workshops erreicht. Und das ist ein Bereich, den wir sukzessive auch ausbauen. Also der Bedarf und die Nachfrage ist riesig, weil es einfach eine gesellschaftliche Realität ist.
In diesem Beitrag haben Sie Markus Meschig von der Universität Graz und Jugendschutzlandesrat Michael Lindner über die Gefahren von bestimmten Finanzierungsmodellen digitaler Spiele sprechen gehört. Die von Markus Meschig geleitete Studie kommt zu dem Schluss, dass es in einigen Bereichen strengere Regulation seitens der Politik braucht. Auch wenn nur wenige Jugendliche sehr hohe Geldbeträge in Videospielen ausgeben, bei Betroffenheit gibt es die Möglichkeit, sich bei Beratungsstellen wie zum Beispiel der Suchthilfe Oberösterreich zu melden. Damit sind wir am Ende der Sendung angelangt. Sie hörten die Stimmlagen, das gemeinsame Infomagazin der Freien Radios in Österreich, dieses Mal gestaltet von Radio Froh. Details zur Sendung finden Sie auf der Webseite stimmlagen.at. Die Sendung zum Nachhören gibt es auf cba.media. Es verabschiedet sich von Ihnen Veronika Ritter. Schön, dass Sie dabei waren. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein.
Sie hörten das Magazin Stimmlagen.
Das Infomagazin der Freien Radios Österreich.